Willkommen zur 199. Ausgabe von Europe Calling. Also das Jubiläum ist sehr nah. Und ganz besonders begrüßen möchte ich heute Abend unseren Gast, Dr. Lynn Selle, die ihr hier schon seht und die ich gleich auch noch genauer vorstelle. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf, wie immer, heute Abend moderieren. Und zu Beginn ein paar kurze Hausmitteilungen. Wie immer bei uns könnt ihr Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Und stellt dort gern eure Fragen und bewertet auch die Fragen der anderen, denn nur so können wir bei über 1100 Anmeldungen die Fragen stellen, die euch auch wirklich interessieren. Und ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu, denn es ist einfach viel schöner, wenn ich nicht irgendwie dauernd anonyme Userin sagen muss oder mir einen Vornamen ausdenken muss. Also macht gerne euren Vornamen dazu. Link kommt gleich in den Chat. Und wie immer wird Europe Calling auch aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Und beachtet das einfach, wenn ihr dann noch Fragen stellt. Das war's schon mit den Hausmitteilungen. Jetzt ist der Raum auch so langsam voll und wir können starten mit unserem heutigen Gast. Dr. Lynn Selle ist seit Juli 2018 Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland e.V. Was das genau ist, das erklärt sie am besten selber. Sie ist gelernte Politologin, hat über den europäischen Haushalt promoviert und arbeitet hauptamtlich als Leiterin des Europareferats der Landesvertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund. Für ihre Arbeit bei den jungen europäischen Föderalisten wurde sie als Frau Europas ausgezeichnet. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen, ich glaube, 2014 war das. Und laut Table Media ist sie eine der 100 entscheidenden Köpfe der deutschsprachigen EU-Szene. Und ich glaube, mehr muss ich zu Lynn Selle nicht sagen, damit klar ist, warum wir sie heute eingeladen haben, um mit uns einen Blick auf die Europäische Union nach der Wahl zu werfen. Von dem haben wir schon im Vorgespräch gesprochen, man in den Europ also in den deutschen Medien jetzt gerade nicht so viel mitbekommt. Deswegen war es mir und Europe Calling total ein Anliegen, jetzt am Ende der Sommerpause da direkt wieder mit einzusteigen, damit alle mitbekommen, möglichst viele mitbekommen, was gerade in Brüssel und rundherum passiert. Liebe Lynn, schön, dass du da bist. Du hast das Wort.
Ja, lieber Maximilian, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann. Und genau, ich werde jetzt gleich mal ich habe eine kurze Präsentation mitgebracht, aber keine Sorge. Es ist im Grunde, ich würde gerne so 10 bis 15 Minuten euch einen kurzen Überblick geben, wie so der aktuelle Debattenstand ist. Und dann gehen wir in eine Diskussion und ihr könnt all eure Fragen hoffentlich loswerden. Genau, ja. Ich starte, wenn das hier. Ah, so, genau. Erst einmal noch vielleicht so ein kleiner Rückblick. Wo stehen wir? Wir hatten am 10. Juni, ich hoffe, ihr seid alle zur Wahl gegangen, die Wahlen zum Europäischen Parlament. Nochmal einmal kurz sozusagen der Rückblick. Was hat das bedeutet? Hier noch einmal ganz fix die Wahlergebnisse ein. Ergebnis der Europawahl ist sicherlich, dass sozusagen die Parteien rechts der Mitte deutlich stärker geworden sind. Die EVP ist unter den, also die christdemokratische EVP ist unter den proeuropäischen Parteifamilien die einzige, die wirklich sozusagen ihren Anteil sozusagen gehalten hat und sogar noch einige Stimmen dazu gewonnen hat. Aber ansonsten, ich glaube, das sehen wir auch beim nächsten, sehen wir es auch, sehen wir vor allem, dass die Rechtsnationalisten und Souveränisten, Antieuropäer bedauerlicherweise zugelegt haben. Genau, wenn wir das in Deutschland anschauen, hatten wir ja für mich auch immer noch schockierend, dass die AfD erstmals zweitstärkste Kraft in Deutschland geworden ist. Und gerade sozusagen die Parteien der Ampelregierung stark verloren haben. Gleichzeitig, und das darf man auch nicht vergessen, es wurde dann ja oft gesagt, naja, das war so ein antieuropäisches Wahlergebnis. Gerade junge Menschen haben auch viele Klein- und Kleinstparteien gewählt, die überwiegend proeuropäisch sind. Also es ist ein sehr differenziertes Wahlergebnis auch in Deutschland. Ich wollte auch kurz eingehen auf die Wahlbeteiligung. Das ist insofern interessant. Hatten bei der Europawahl europaweit 50% Wahlbeteiligung. Da ist Deutschland, das seht ihr an der vierten Stelle, mit 64% eher so im oberen Drittel. Ganz vorne sind Länder wie Belgien, die auch eine Wahlpflicht haben und die darum auch natürlich höhere Wahlbeteiligung haben. Und Beispielsweise Länder wie Polen mit 40%, die eine sehr niedrige Wahlbeteiligung hatten, aber die natürlich, die hatten Ende letzten Jahres auch schon gewählt, wo es sozusagen eine große Abfolge von Nationalwahlen gab und dann die Motivation wahrscheinlich nicht so groß war, bedauerlicherweise. Aber ihr seht, es ist ein sehr heterogenes Bild. Wenn man sich das aber anschaut, wie sich insgesamt die Wahlbeteiligung entwickelt hat, und das finde ich immer sehr positiv, ist, dass wir im Grunde sehen, seit 2009 ist sie kontinuierlich gestiegen, nicht nur in Deutschland, da viel stärker, aber durchaus auch europaweit ein bisschen. Und für uns also in der europäischen Bewegung ist das schon auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass den Bürgerinnen und Bürgern Europa und die Europäische Union, naja, nicht egal ist, weil sonst würden sie nicht zur Wahl gehen. Und darum finde ich das grundsätzlich ermutigend, auch wenn, zurückgehend zur ersten Slide, wir natürlich gesehen haben, dass durchaus auch viele ja, rechtsnationalistische, antieuropäische Kräfte profitiert haben. Und das sieht man hier auf der Slide nochmal ganz gut, sozusagen die Veränderung der Fraktion. Und da seht ihr sozusagen jeweils auf der rechten Seite, das sind die sozusagen, also beginnend mit der EVP, die letztlich den größten Teil des Kuchens vorher und heute hat. Aber dann, je weiter man sozusagen zum Blauen geht, das sind dann letztlich die zum Teil auch neuen Fraktionen, die sich jetzt gebildet haben. Und die ja deutlich größer geworden sind und die Parteien links der Mitte etwas kleiner. Das aus meiner Sicht muss aber, können wir aber auch gerne in der Diskussion noch drauf eingehen, muss meines Erachtens nicht heißen, dass sozusagen die Rechtsnationalisten und die Populisten da jetzt irgendwie viel Einfluss im Europäischen Parlament haben. Aber wenn euch das interessiert, können wir da gerne auch noch drauf eingehen. Aber ich glaube, das Thema ist ja vor allem die neue Europäische Kommission. Also was passiert da jetzt gerade? Worauf müssen wir uns einstellen? Ich wollte einmal kurz so einen Überblick geben, wo wir gerade stehen. Wir hatten, wenn man jetzt zurückblickt nach der Europawahl, ist es ja immer so ein zweistufiger Prozess, wie die Europäische Kommission, die Kommissionspräsidentin letztlich ins Amt kommt. Sie muss einerseits vom Europäischen Rat nominiert werden. Das wurde sie, und das ist auch eine Mehrheitsentscheidung im Europäischen Rat. Also deswegen konnten beispielsweise Länder wie Italien und wie Ungarn mussten sie nicht wählen. Die konnten sich enthalten oder sogar dagegen stimmen. Aber das war letztlich ist keine einstimmige Entscheidung im Europäischen Rat. Und nach dieser Nominierung folgt dann die Wahl durch das Europäische Parlament. Die hat im Juli stattgefunden, vor der Sommerpause. Und das war am Ende auch ein sehr deutliches Ergebnis. Also ich habe das nochmal rausgesucht. Also es gab 400 Stimmen dafür, 280 dagegen und ja, 22 ungültige Stimmen. Und das war von Anfang an kein Selbstläufer. Und am Ende war es schon auch, weil im Jahr 2019 wurde Ursula von der Leyen mit nur 9 Stimmen Mehrheit gewählt. Also es war super knapp. Und wenn das nicht geklappt hätte, dann gibt es nicht wie im Bundestag oder auch in Landtagen einen zweiten Wahlgang, sondern dann ist die Kandidatin durch. Dann muss der Europäische Rat einen neuen Vorschlag machen. Und insofern wurde diese Wahl von Ursula von der Leyen schon mit sehr großer Spannung erwartet. Und am Ende haben dann auch also die EVP, die Sozialdemokraten, die Liberalen zum Teil und auch die Grünen für sie gestimmt, was dann letztlich diese große Mehrheit bedeutet. Aber auch das war von Anfang an nicht automatisch der Fall, weil es letztlich ja auch keine so klaren Koalitionen auf europäischer Ebene gibt. Also das ist anders als jetzt in der Bundespolitik. Es gibt letztlich keinen Koalitionsvertrag, es gibt kein wirklich gemeinsames Programm, sondern mehr so Ad-hoc-Koalitionen, wo dann sich für jede Abstimmung dann man sich Mehrheiten suchen muss. Genau, so und jetzt sind wir im Moment beim dritten Bullet Point. Also die Mitgliedstaaten nominieren gerade die Kandidaten als Kommissarin, weil jedes Land, außer Deutschland, wir haben ja schon die Kommissionspräsidentin, jedes Land kann jetzt noch einen Kommissar oder eine Kommissarin nominieren. Und da sind wir jetzt auch just am Ende dieser Frist, die übermorgen ausläuft. Und bis dahin, das war sozusagen gesetzt von Ursula von der Leyen, der ja nun gewählten Kommissionspräsidentin, dass die Mitgliedstaaten, die Regierungen bis dahin jeweils eine Kommissarin und einen Kommissar nominieren sollten. Das war auch genau das Ziel von der Leyen. Da komme ich gleich auch noch mal drauf. Sie hat explizit die Mitgliedstaaten darum gebeten, sozusagen eine Frau und einen Mann zu nominieren, damit sie ein geschlechterparitätisches Kabinett dann letztlich sich formen kann. Ob das so funktioniert hat, komme ich gleich noch zu. Genau, und nachdem jetzt dann alle Kommissarinnen und Kommissare vorgeschlagen sind, liegt es letztlich an der Kommissionspräsidentin und ihrem Team, das in eine Regierung zu bauen. Das ist auch gar nicht so trivial, weil es geht letztlich darum, wer bekommt welches Portfolio, also welchen sozusagen welches Ministerium, würde man jetzt in Deutschland sagen. Und was sind letztlich auch die Aufgaben? Und da sieht man auch schon, dass sich da über die Jahre und Jahrzehnte es auch immer wieder Änderungen gegeben hat, weil wenn ihr euch vorstellt, wir haben am Ende 26 Kommissare und Kommissarinnen, eine Präsidentin, wie man das sozusagen sinnvoll aufteilt, dass sozusagen jeder ein halbwegs sinnvolles Portfolio hat, aber natürlich auch es dann auch so gewisse Überthemen gibt. Und Ursula von der Leyen hatte das in ihrer jetzigen Kommission so gelöst, dass es sogenannte Exekutiv-Vizepräsidenten gab, drei an der Zahl, die sozusagen nochmal über den üblichen Vizepräsidenten stand. Dann gab es Vizepräsidenten der Kommission und normale Kommissionsmitglieder, also Kommissarinnen und Kommissare. Das wird interessant werden, ob sie diese oder sein, ob sie diese Struktur beibehält, ob sie sich was Neues überlegt. Und das liegt letztlich sehr stark einfach in ihrer Hand, wie sie sich sozusagen diese Kommission zusammenstellen will. Und am Ende das Ergebnis ist, dass sie natürlich das dann veröffentlicht und jede Kommissarin und jeder Kommissar bekommt dann einen sogenannten Mission Letter, also eine Arbeitsaufgabe, wo dann wirklich ganz detailliert drinsteht, welches Portfolio sie bekommen, was das umfasst und was dann auch die Arbeitsschwerpunkte sind. Und auf Basis dieser Benennung der Kommissare und Kommissarinnen und dieser Mission Letter wird es dann im September und Oktober die Anhörung im Europäischen Parlament geben. Auch das ist sehr anders als in Deutschland, wo wir ja letztlich eine, der Kanzler oder die Kanzlerin ernennt eine Regierung, die wird dann im Bundestag vereidigt und das war's. Auf europäischer Ebene ist das ein deutlich demokratischer Prozess, weil letztlich jede Kommissarin, jeder Kommissar von den jeweiligen Fachausschüssen angehört wird. Die müssen sich dann teils ziemlich fiesen Fragen stellen und werden wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Und es kommt eigentlich schon auch jedes Mal vor, dass dann auch das Parlament sagt, diese Kandidatin oder dieser Kandidat ist für uns untragbar. Wir würden der Kommission nicht zustimmen, wenn die Person da noch mit drin ist. Also das ist schon ein sehr politisches Verfahren. Und das wird sich jetzt dann noch durch den Oktober ziehen. Und das Ziel ist, zumindest der Kommissionspräsidentin, dass sie Anfang November dann auch wirklich eine arbeitsfähige Kommission hat und dass dann sozusagen auch die erste wirkliche, sozusagen das Arbeitsprogramm veröffentlicht wird und dass dann die Kommission auch wirklich anfängt zu arbeiten. Aber das kommt auch, wie gesagt, ein bisschen aufs Europäische Parlament an, wie lange dann die Anhörungen dauern und wann dann die Kommission auch insgesamt bestätigt wird. Ja, vielleicht noch zum Zuschnitt der Kommission, weil das sind natürlich jetzt auch so die spannenden Themen, was sozusagen die politischen Themen. Ich habe eben schon zum Thema Parität etwas gesagt. Also das Ziel von Ursula von der Leyen war oder ist es auch immer noch, eine möglichst paritätisch besetzte Kommission zu haben. Das ist allerdings mittlerweile, kann man so sagen, in weite Ferne gerückt. Ich habe eben noch mal nachgezählt, also von den Kommissar, also wir haben ja, ich habe ja gesagt, 26 Kommissarinnen, 27 mit der Präsidentin. Und da gibt es letztlich von den 27 momentan sieben Frauen, die wirklich fest vorgeschlagen sind. Ja, das ist irgendwie weniger als ein Drittel. Das ist schon sehr bedauerlich. Und das ist deswegen der Fall, weil die meisten Mitgliedstaaten sich nicht daran gehalten haben, letztlich zwei KandidatInnen vorzuschlagen, sondern sie einfach, also die meisten offensichtlich einen Mann nominiert haben. Finde ich persönlich sehr, sehr bedauerlich. Ich finde es auch traurig, dass es nicht so auch medial thematisiert wird, weil es einfach, glaube ich, ein wichtiges Zeichen ist, dass man eine geschlechtergerechte Kommission hat. Ursula von der Leyen hat darauf schon reagiert und gesagt, na ja, die Frauen, die vorgeschlagen wurden von den Mitgliedstaaten, werden besonders wichtige Portfolios, also besonders wichtige Ministerien bekommen, dass sie das so versucht auszugleichen, dass es einfach sehr wenig Frauen in der neuen Kommission sein werden. Der zweite Punkt ist die Parteipolitik in der Kommission. Das spielt natürlich offiziell keine Rolle, weil die Kommissarinnen und Kommissare, die zum einen vertreten sie nicht ihre Mitgliedstaaten, obwohl sie natürlich von ihren Regierungen nominiert werden, aber sie sind sozusagen Teil des Kollegiums, also sie sind keine nationalen Kommissarinnen und Kommissare, genauso wenig wie sie natürlich parteipolitische Kommissarinnen und Kommissare sein sollen, aber natürlich faktisch spielt das immer eine Rolle. Das kennen wir natürlich auch aus der Bundespolitik. Und da sieht man schon, wenn man sich anschaut, wie sich so die Kommission jetzt zusammensetzen wird im Vergleich zu der jetzt noch amtierenden Kommission, dass es schon eine deutlich stärkere Rolle der EVP, also der christdemokratischen Parteienfamilien geben wird und deutlich weniger sozusagen Sozialdemokratinnen und liberale Kommissarinnen und Kommissare, was letztlich damit zu tun hat, dass insgesamt die Mitgliedstaaten ein Stück weit konservativer geworden sind und dass viele rechtsgerichtete Regierungen in den Mitgliedstaaten ja sozusagen gewählt wurden und dementsprechend dann natürlich auch ihre Kommissarinnen und Kommissare in die EU-Kommission entsenden. Und dann, ich habe gesagt, die Kommissionspräsidentin ist relativ frei darin, sich die Kommission zusammenzubauen, auch was die Portfolios angeht, also die Ministerien. Und da kann man sehr gespannt sein, was sie da Konkretes vorschlägt. Also sie hat schon in ihrer Antrittsrede gesagt, sie wolle einen Kommissar für Verteidigung haben oder benennen. Der wird wahrscheinlich vor allem für die ja, Verteidigungsindustrie zuständig sein, auch im Hinblick eines Hochlaufes der Verteidigungsindustrie mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine. Es soll ein Portfolio zum Thema Wohnungsbau geben, was ganz interessant ist, weil das würde man vielleicht im ersten Moment nicht auf die EU-Ebene denken, dass das ein europäisches Thema ist. Aber da können wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen. Und es soll einen Kommissar oder Kommissarin für den Mittelmeerraum geben. Da wird es vor allem um das Thema Migration gehen, aber letztlich auch um Fragen der gut nachbarschaftlichen Beziehungen. Genau, das ist sozusagen, sind so die Themenbereiche, um die sich jetzt die Kommission oder auch die politische Debatte in den nächsten Wochen drehen wird. Und zum Abschluss habe ich noch einmal die Themen mitgebracht. Ich werde es jetzt keine Sorge, nicht alles vorlesen, aber so die drei politischen Schwerpunkte von Ursula von der Leyen. Und da sieht man schon eine gewisse Kontinuität. Es gibt letztlich drei Säulen, ein freies und demokratisches Europa, ein starkes und sicheres Europa und ein wohlhabendes und wettbewerbsfähiges Europa. Das sind so die drei Bausteine. Und was wir sehen, ist, dass es schon in gewisser Weise auch eine Akzentverschiebung geben wird jetzt in der neuen Europäischen Kommission, also im europäischen Regieren, einfach dadurch, dass das Thema Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit deutlich präsenter ist, dass das auch wahrscheinlich ein Stück weit zu Lasten des Green Deal gehen wird oder zumindest der Green Deal, da wurde ja das Fit for 55-Paket weitestgehend umgesetzt, ganz viele Verordnungen und Richtlinien wurden beschlossen, dass man das jetzt erstmal implementiert, aber da sieht man schon, dass Ursula von der Leyen da sich so ein bisschen von abgekehrt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt schauen, dass wir die wirtschaftliche Erholung, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union stärken. Da spielen auch die Themen rein, wie die Vertiefung des Binnenmarktes und auch Innovation und Schlüsseltechnologien und genau, sicherlich die Frage eines sicheren Europas. Uns wird noch lange leider der Krieg gegen die Ukraine beschäftigen. Wir werden auch weiterhin das Thema Migration, das sieht man jetzt gerade in der letzten Woche in dieser sehr aufgeregten Debatte in Deutschland. Also das sind Themen, die auch auf europäischer Ebene natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen und es auch in der nächsten Europäischen Kommission spielen werden. Und das freie und demokratische Europa ist insofern sozusagen sind die Grundlagen, was für uns als europäische Bewegung natürlich auch ganz wichtig ist. Förderung der Rechtsstaatlichkeit, Stärkung der Demokratie, für uns auch immer wichtig, der Parlamentarismus. Und dass man darüber dann auch die Brücke schlägt für Reform und auch für eine erweiterte Europäische Union, weil das wird auch in den nächsten Jahren anstehen, dass eine Reihe von Ländern gerne Mitglied werden würden. Aber ja, dass ein sehr langer Prozess schon war und man da jetzt zumindest aus meiner persönlichen Sicht da jetzt wirklich mal Butter bei die Fische machen muss. Und ich hoffe sehr, dass in dieser Legislaturperiode, also in den nächsten 5 Jahren, man da auch wirklich sichtbare Fortschritte sehen wird, was das Thema Erweiterung angeht, aber letztlich auch eine Reform der Europäischen Union. Dabei will ich es erstmal belassen und freue mich auf die Fragen und Diskussionen.
Danke dir vielmals. Ja, das mit der Erweiterung, das müssen wir mal gucken, ob die Frage kommt, sonst frage ich das nochmal, weil ich würde mal sagen, die Erweiterung hängt ganz viel davon ab, wie in 2 Jahren in Frankreich gewählt wird. Das könnte einen großen Effekt haben. Aber ich will eigentlich was anderes fragen, schon mal als Einstieg, weil, also wenn man, es ist ja so, Leute wie Lynn und ich und wahrscheinlich viele von euch, wir lesen wahrscheinlich jeden Tag so diese Europa-Newsletter, die so kommen, weil das unser Job ist. Und das Thema Parität ist das, was eigentlich fast alles gerade bestimmt, dann auch auf europäischer Ebene. Und jetzt gibt's ja durchaus unterschiedliche Überlegungen, was von der Leyen jetzt machen kann. Sie macht ja jetzt genau das, also was du gesagt hast, so, dann kriegen die Frauen halt die stärkeren Portfolios, die Vizepräsidentinnenschaften und so. Frage 1 an dich: Hast du das Gefühl, dass sich da noch was bewegt? Weil das würde ja bedeuten, dass ein Regierungschef, zum Beispiel jetzt mal der von Malta, seinen Kandidaten zurückziehen muss und dann einen neuen schicken muss. Deswegen war ja die ganze Idee, diese 2 Leute quasi zu schicken. Und was denkst du, was sind da noch so andere Möglichkeiten, die von der Leyen hätte oder vielleicht auch das Parlament hätte, wenn die das nicht tun? Also die beiden Fragen, wie schätzt du das ein? Wird das passieren, dass sich da noch jemand was anderes überlegt? Weil bis jetzt sind es nur noch Belgien und Bulgarien, die nicht geklärt haben, so, also müsste ja
Ja.
jemand zurückstecken und das ist ja eher sowas, was Regierungschefs eher ungern tun.
Also ich schätze es auch als eher unrealistisch ein, weil gerade in dem Moment, wo man sich dann öffentlich politisch committed hat und jemanden vorgeschlagen hat, ist es, glaube ich, sehr schwer, dahinter zurückzugehen. Und darum sehe ich die Chancen eher als gering an. Ich glaube, es ist klug von der Leyen, da auch den Druck aufzubauen und zu sagen, hey, wenn ihr richtig gute Portfolios haben wollt, schickt eine Frau. Das hat sie ja auch vorher schon gesagt. Ich finde schon interessant, dass die allermeisten Mitgliedstaaten das ja wirklich einfach ignoriert haben und frage mich da schon auch so ein bisschen, ob das auch so ein bisschen auch so eine Vorabklatsche für sie ist, also dass man da auch ihr vielleicht so ein bisschen sie in ihre Schranken weisen möchte und gleichzeitig natürlich auch, wie viele Regierungen haben, wo vielleicht auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist nicht auf Top 1 der Agenda steht. Und die sich dann auch denken, na ja, wieso sollte ich das machen, wenn wir selber eine Regierung haben, wo 70% Männer drin sind?
Und die anderen Wege, was denkst du, was könnte noch passieren?
Ich weiß nicht, ob das Parlament stark genug ist in der jetzigen Aufstellung, dann wirklich sozusagen, sie müssten ja sagen, wir stimmen der Kommission nicht zu, wenn es nicht Geschlechtergerechtigkeit gibt. Und da bin ich mir unter den neuen Mehrheiten nicht sicher, ob sie das machen werden. Also ich glaube, die realistischste Chance ist, dass von der Leyen da wirklich was am Portfolio ändert oder so die Portfolios zuschneidet. Ich glaube nicht, dass nur wegen diesem Thema sich das Parlament auf die Hinterfüße stellt, auch wenn ich das persönlich sehr bedauerlich finde.
Wobei es könnte natürlich auch beides zusammengehen. Da sind natürlich einige Männer dabei, wie der ungarische Kommissar zum Beispiel, wo das Parlament schon von vornherein gesagt hat, also das wird aber schwierig. Von daher könnte das ja doch noch sein, dass das Parlament. Ich meine, es könnte natürlich von allein, was ja Alberto Alemano, vielleicht den kennst du ja auch, einer, der viel zu oft twittert, der hat ja gesagt, naja, das von allein könnte halt einfach sagen, nee, weil streng genommen geben die Mitgliedsländer ja diese 26 Vorschläge zusammen ab. Ja, das sind ja keine einzelnen Vorschläge, das ist ja eigentlich großer Vorschlag. So streng genommen könnte von der Leyen noch sagen, nein, gib mir eine 9. Aber wie schätzt du das ein?
Ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Also, weil das wäre ja für sie maximale Eskalation zum Start der neuen Kommission. Und sie ist natürlich ja auch auf die Mitarbeit angewiesen, im Europäischen Rat, im Rat, also im Ministerrat. Ich glaube, dass das wäre schon eine schwere Bürde für ihren Staat.
Cool. Da sind wir, bin gespannt. Na, vielleicht kommen ja noch zwei dazu, dann wäre es aber immer noch, wenn man das vielleicht um das Thema dann abzuschließen und dann gehen wir auch nochmal die Fragen, die sind auch gekommen. Das wäre, muss ich so überlegen, dann ist die Kommission so schlecht paritätisch besetzt, wie damals unter Juncker und Barroso. Und das sind ja wirklich zwei Leute, die jetzt nicht unbedingt als ausgeprägte Feministen irgendwie in die Geschichte der Europäischen Union eingehen. Also, das ist schon, ja, kann ja jeder
Ja, und
mal
das ist interessant, weil es
googeln.
auch eine gewisse, ein gewisser Spiegel auch der Realitäten ist, wie es sie momentan in der Europäischen Union gibt. Wir haben sozusagen eine sehr rechte Regierung in den Niederlanden beispielsweise. Also, ne, so das ist einfach der Spiegel der nationalen Entscheidungen. Da ist das Europäische Parlament kein Unterschied und das wird sich dann natürlich auch in der Kommission widerspiegeln und auch beim Thema Parität.
Genau, und das ist wahrscheinlich ja auch nur ein Vorgeschmack. Das ist jetzt das Thema Parität. Es wird die nächsten 5 Jahre mit einer auch nach rechts gewanderten Europäischen Rat mit Viktor Orban und Co. Wird das dann nochmal, also zerdeutet sich jetzt ja schon ein ganz starker Machtkampf zwischen Kommission und Rat an, der wahrscheinlich nochmal das übersteigt, was wir die letzten 5 Jahre erlebt haben. So, dann gehen wir mal in die Fragen. Die Top-Frage, die beiden Top-Fragen gehören zusammen. Einmal von Pelzer, der fragt, gibt es eine Chance, dass es einen grün oder grün angehauchten Kommissar, Kommissarin geben wird? Also auch ein bisschen so die Kombination aus Verteilung und Personal. Und Stefanie fragt, wie geht es weiter mit dem Green Deal? Hast du schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir da nochmal drüber reden.
Ja, gerne. Also der Green Deal, ich habe ja eben schon gesagt, also das Fit for 55-Paket war, glaube ich, war einfach sehr umfassend. Dann kam noch die Wiederherstellungsverordnung, also Wiederherstellung der Natur, also auch so eine sehr breite Verordnung, wie man sozusagen Schutzgebiete sozusagen renaturieren kann. Und das, glaube ich, ist sehr umfassend gewesen. Und die Stimmung, wenn ich Ursula von der Leyen richtig verstanden habe, ist jetzt vor allem zu sagen, okay, wir setzen das jetzt alles erstmal um und wir bleiben auch bei dem Ziel der Klimaneutralität. Also, ne, ich will da jetzt überhaupt nicht, ne, das ist sozusagen unverhandelbar, aber dass der Fokus sich ein wenig verändert hin zu den Themen der Wettbewerbsfähigkeit und auch der Frage, wie man im Rahmen der grünen Transformation letztlich auch Wirtschaftswachstum ermöglichen kann. Und da gibt es ja so Ideen für einen Clean Industrial Deal. Da gibt es dann schon von grüner Seite, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, schon noch einige Kritik, dass man sozusagen den Green Deal abwickeln will für einen Industrial Deal.
Von
In meiner,
sozialdemokratischer Seite aber auch.
genau, ja, das stimmt, genau.
Ich habe den Link reingepostet. Wir hatten Delara Burkhardt von den Sozialdemokraten und Micha Ploss im Webinar davor, quasi am Tag vor der Wahl von der Leyen. Die haben das auch nochmal sehr klar gemacht. Link habe ich euch nochmal reingepostet. Dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen für mehr Details. Aber sorry, ich wollte das nur so reinmachen. Macht gerne weiter.
Ja, nee, genau. Also, und also aus meiner Sichtweise, ich würde es nicht so super kritisch bewerten, weil wir haben ja letztlich, also wir haben die Green Deal-Gesetze und die werden jetzt, da sind ja die viele auch noch gar nicht in Kraft getreten. Da muss man jetzt in die Umsetzung gehen. Und das wird nicht weggehen. Und in meiner Wahrnehmung, es gab dann ja auch diese EVP-Diskussion rund um das Thema Verbrenner aus. Da frage ich mich ehrlich gesagt, ob man das wirklich machen will, sowas auf europäischer Ebene wieder aufzumachen. So, und ich glaube, dass man da jetzt keine groß angelegte Rückabwicklung sieht, sondern eher so ein bisschen so eine Neuorientierung, dass man sagt, na ja, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir ein Wirtschaftsstandort bleiben, dass wir den Binnenmarkt stärken, aber halt unter dem Deckel, unter dem Titel sozusagen des Green Deal oder der Klimaneutralität. Und zu einem grünen Kommissar, also ich glaube, Max, korrigier mich, ich glaube, gab es ja noch nicht. Und ich gucke jetzt auch gerade irgendwie noch mal, wer so bislang vorgeschlagen wurde. Ich glaube, also das Einzige, was noch möglich wäre, ich weiß nicht, ob die Belgier schon jemanden vorgeschlagen haben, da hatte ich noch irgendwie gedacht, ob ne, die vielleicht auch in die Richtung gehen können. Aber meines Wissens gibt es jetzt keinen wirklich klar grünen Kandidaten, obwohl das schon insofern interessant ist, weil nicht immer unbedingt die größte Regierungspartei den Kommissar oder Kommissarin nominieren muss. Also beispielsweise in den Niederlanden. Die haben ihren ehemaligen oder jetzt noch amtierenden Kommissar, den Wupke Hoekstra, nominiert. Der ist sozusagen auch von der Oppositionspartei. So die einzige klare Möglichkeit für einen grünen Kommissar hätte es in Deutschland gegeben. Wäre Ursula von der Leyen nicht die Kommissionspräsidentin geworden, dann hätten die Grünen eine Kommissarin oder einen Kommissar nominieren dürfen. Das ist sozusagen erkennbar ja nicht der Fall gewesen.
Wir haben ja ein sehr kluges Europe Calling Publikum und die haben uns die zwei Namen jedenfalls gegeben. Jedenfalls, also Teresa Ribera wird durchaus, also die aus Spanien, die Spanierin wird relativ hoch da eingeschätzt. Sie ist zwar nicht aus einer grünen Partei, aber schon auch eine ziemlich starke Kämpferin für Umwelt- und Naturschutz- und Klimafragen, die auch
Gut,
sehr
aber sie ist ja
stark,
von den
genau,
Sozialdemokraten,
sie
ne?
ist von den
Also
Sozialdemokraten. Also die Frage war auch
genau.
mit kleinem G.
Okay,
Genau,
ach so,
also genau.
okay, das
Nee,
habe ich
aber
nicht
das ist
gesehen.
ja trotzdem wichtig, genau. Es ist ja einfach so, also natürlich die Grüne Partei in Deutschland ist besonders groß und besonders lange etc. Das ist in anderen Mitgliedsländern natürlich anders. Aber also wer da quasi mit einem Portfolio gesehen wird, ist Teresa Ribera aus Spanien. Dagegen, das wissen auch unsere Europe Calling-Zuschauer hier am besten, wer hat das hier geschrieben? Das wusste ich noch gar nicht. Dass Dieter Kaufmann schreibt, der Tscheche Josef Sikela will auch Energiekommissar werden, wie Ribera auch. Also Ribera ist ganz stark Atomgegnerin auch und Josef Sikela ist ein sehr pro-Atom. Also das ist dann sehr spannend, weil diese Atomfrage ja auch mit Frankreich und Deutschland auf den beiden Seiten zwei sehr große Mitgliedsländer quasi auf den beiden Polen hat. Dazu. Also das kann auch nochmal sehr spannend werden. Jemand anderes, der noch nominiert wurde, den ich noch gesehen habe, ist der Kandidat, auch wieder ein Mann von Zypern, der sehr auch ein Umweltschützer und mit einem ganz starken Background auch im Umweltschutz hat. Also es ist schon so, dass da viele Leute, doch einige Leute auch dabei sind, wo man sagen würde, wenigstens grün mit einem kleinen G. Und auch der letzte grüne Kommissar mit einem großen G, Virginijus Sinkevicius, der dann Kommissar für Meere, Umweltschutz
Umwelt, ja.
und sowas war, der war ja bei der Bauernpartei, die dann den Grünen irgendwann beigetreten ist in Litauen, nee, Lettland.
Ja, genau.
Ja, genau. Und also das ist ein bisschen so, da gibt es, denke ich, so auch aus grüner, jetzt großer G und kleiner G-Sicht durchaus auch ein paar Leute, die da nach vorne gehen
Ich habe mir
können.
gleich mal Slido aufgemacht, um zwischen grünem G und kleinem G
Ja,
unterscheiden zu können.
die Frage ist jetzt schon weg, genau. Aber genau. Spannend finde ich auch die Frage von Marie Falk hier, die jetzt die nächste Topfrage ist. Sie fragt, beginnt die Kommission nach dieser EU-Wahl mit dem starken Rechtsruck mit Business as usual oder wird von der Leyen nun anders als bisher nachdrücklich gegen Verstöße gegen EU-Recht und gegen die Grundfesten der Demokratie in einigen EU-Staaten vorgehen? Was sagst du, Marie?
Ja, das also ist für mich schon noch so ein bisschen so eine offene Frage. Also ich fand auch, gut, jetzt in dieser Legislaturperiode hat die Kommission die Konditionalitätsverordnung beschlossen, also dass sozusagen das EU-Gelder auch von Rechtsstaatsverstößen abhängig oder die Auszahlung von Recht, also von abhängig gemacht werden kann von Verstößen gegen den Rechtsstaat. So. Ich habe aber trotzdem Ursula von der Leyen trotz dessen nicht als die große Vorkämpferin der Rechtsstaatlichkeit wahrgenommen. Was vielleicht auch daran lag, möge vielleicht ein Schelm sagen, dass sie ja auch mit den Stimmen der Fidesz und auch der PiS 2019 sehr knapp ins Amt gekommen ist. Was allerdings man natürlich schon sagen muss, ist, dass die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament, man da wirklich noch abwarten muss, wie sich das auf diese Rechtsstaatsthematik wirklich runterbricht. Wir hatten es in diesem oder im letzten Parlament war es so, dass es immer noch eine Mehrheit links der Mitte gegeben hat, ohne die EVP. Und dass dadurch schon auch noch Druck auf die EVP ausgeübt werden konnte, die da vielleicht, also da gibt es schon sehr überzeugte Kämpfer für den Rechtsstaat, aber vielleicht nicht bei jedem und jeder, dass man gesagt hat, hey, sonst beschließen wir das ohne euch. Und dann am Ende hat die EVP auch immer zugestimmt. Und wie sich das jetzt sozusagen ausspielt in einem europäischen Parlament, wo man keine Mehrheit gegen die EVP hat und für mich auch einfach noch nicht klar ist, es sind ja auch viele neue Abgeordnete in allen Fraktionen, wie da die Prioritäten auch in der EVP sind, wie sehr man da jetzt auch einen Schwerpunkt drauf legen wird. Beispielsweise ne, in der Slowakei, wo gerade massiv die Medienlandschaft beschnitten wird. So, und ich glaube, das wird sich dann auch in der Kommission widerspiegeln, wenn Ursula, also das hat man schon gesehen, dass es vor allem das Parlament war, das die Kommission da getrieben hat bei Rechtsstaatsfragen. Und wenn das Parlament da nicht mehr die treibende Kraft ist, ja, bin ich nicht so sicher, wie stark dann die Kommission sein wird. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass ich persönlich nicht den Eindruck hatte, dass es so das Herzensthema von von der Leyen war. Das war jetzt auch in ihrer Rede, als sie gewählt wurde, war das jetzt auch nicht der Schwerpunkt. So, insofern ist es für mich ehrlicherweise eine offene Frage. Also ich bin, habe so eine Grundskepsis, würde jetzt aber auch nicht sagen, das wird jetzt ganz furchtbar werden. Also da muss sie mich noch ein bisschen überzeugen.
Und das will ich zusammenbinden, das Rechtsstaatsthema. Ich finde nämlich die Betrachtung ja spannend, das, was du gesagt hast zur Erweiterung. Und da haben wir auch zwei Fragen. Einmal ohne Namen, sie ist trotzdem wichtig. Hier könntest du noch mal konkreter auf den aktuellen Stand der Diskussion zur Erweiterung der EU eingehen. Und ich will das verbinden mit, weil das auch immer verbunden wird in Diskussionen, die wir so die letzten 6 Monate, 12 Monate fast schon hatten, war hier von Gerhard, der fragt, die Reform der EU, ist das Ihrer Meinung nach Voraussetzung für neue Mitgliedstaaten? Und ich bringe dir die Challenge noch mit und dann wird diese Frage unmöglich zu beantworten. Ist das nicht klar, dass von der Leyen Rechtsstaatlichkeit nicht scharf stellt, weil sie am Ende Viktor Orban, Fico und die anderen Rechtsaußen Ministerpräsidenten braucht für eine Einstimmigkeit bei der Erweiterung? Also ist das nicht ziemlich ein durchschaubares Manöver, so schlecht wie es ist, aber wie siehst du das?
Also ich weiß nicht, ob da jetzt der ausschlaggebende Punkt die Rechtsstaatlichkeitsfrage ist bei der Einstimmigkeit zur Erweiterung, weil wir sehen ja, also diese sozusagen Einstimmigkeit ist einfach eine Einladung, komplett sachfremde Themen mit irgendwas zu verbinden. So, und das, ich glaube, dass die Recht, also, dass es viele Themen gibt jenseits der Erweiterung, wo Viktor Orban diese Karte spielen würde. Und ob es genau diese Erweiterungsfrage ist, ich weiß es nicht. Ich glaube aber eher, dass es eher Themen sind wie Ukraine und dass es da sozusagen eher das Problem ist. Vielleicht zum aktuellen Stand der Erweiterung. Es ist so, dass jetzt so, also mit allen also allen Kandidatenstaaten, also der Ukraine, jetzt so als prominentestes Beispiel, wurden jetzt auch die Verhandlungen begonnen, ganz konkret. Und es gibt natürlich im Westbalkanstaaten, Nordmazedonien, Albanien, die schon ganz lange in dieser Warteschleife hängen, die auch verhandeln, aber es nicht so richtig vorangeht. Wir haben jetzt das Problem in Nordmazedonien, dass da jetzt auch eine neue Regierung im Amt ist, die auch eher sozusagen rechtsnational eingestellt ist und wo einfach gerade so ein bisschen unklar ist, wie es weitergeht, weil auch da wieder Stichwort Einstimmigkeit, Bulgarien sozusagen alle Fortschritte blockiert, weil sie wollen, dass Nordmazedonien ihre Verfassung ändert, wo wiederum jetzt diese neue Regierung super dagegen ist. Also auch die alte Regierung war da sehr skeptisch, weil die haben halt schon ihren Landesnamen geändert. In Nordmazedonien und dann kam Bulgarien wieder mit einem Veto und dann sagen sie halt auch, naja, jetzt ändern wir die Verfassung und was kommt dann? So, also das ist alles eher schwierig, obwohl der Reformprozess in den Staaten schon vorangeht. Also die Kommission macht da jährliche Berichte und die sind auch durchwachsen, aber grundsätzlich positiv, also dass das da schon vorangeht. Was interessant sein wird und was, glaube ich, ein spannender Gamechanger sein könnte, dass es das mini kleine Montenegro gibt, was sozusagen einer der sechs Westbalkanstaaten ist, was im Grunde wirklich eher ein Stadtstaat ist, also wirklich sehr klein und die eigentlich schon sehr weit sind. Die haben jetzt auch eine neue Regierung, die haben eine Justizreform auf den Weg gebracht, die sozusagen sehr viel deblockiert in diesem Erweiterungsprozess. Und da sind jetzt schon die ersten Stimmen, die sagen, na ja, sollten wir nicht Montenegro 2028 aufnehmen? So als Zeichen, wir sind erweiterungsfähig, weil ganz ehrlich, irgendwie die, ich weiß es nicht, 50.000 Einwohner, wird die Europäische Union irgendwie schlucken können. Montenegro hat auch, also Edi Westbalkenstein gesagt, na ja, sonst verzichten wir auch erstmal auf unser Veto. Darum geht es uns gar nicht. Die haben auch schon den Euro eingeführt. Also es ist schon viel Arbeit gemacht, sag ich mal flapsig. Und das würde, glaube ich, eine Dynamik auslösen. Und das war das, was ich eben gesagt habe. Ich hoffe, dass es in dieser Legislatur da Fortschritte gibt. Und ich hoffe sehr, dass Ursula von der Leyen, um da auf deine Frage einzugehen, nicht so ein Spiel spielt, dass sie sozusagen antizipierend eines ungarischen Votums Politik macht.
Es ist ja sehr spannend, okay. Das habe ich noch mit Montenegros habe ich noch nie so gehört. Das ist aber durchaus super spannend, weil da sind jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wer das gelesen hat. Ich mache manchmal auch gerne einen kleinen Buchtipp von Menasse, das neue Buch, Die Erweiterung. Da geht es ja auch sehr, sehr viel um den Westbalkan und das Thema. Also, jetzt ist der Sommer vorbei, aber wer noch Zeit zum Lesen hat, von Robert Menasse, die Erweiterung, ein sehr, sehr guter europäischer Roman, den man echt gelesen haben muss. Ich will jetzt haben wir, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir haben noch 15 Minuten. Wir haben jetzt viel hier schon, genau, zur Kommissionausstattung haben wir viel jetzt durchgemacht. Ich finde grundsätzlich nochmal die Frage spannend, wie ihr zum Beispiel als EBD, also vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was zu euch auch als einfach Verband sagen, ihr seid ja auch nicht klein. Also quasi von der zivilgesellschaftlichen Seite, aber auch von der Bürgerinnenseite darauf Einfluss genommen werden kann. Jetzt finden ja die Anhörungen statt, also dass wir irgendwelche Mitgliedsländer überzeugen, irgendwas anders zu machen, das ist leider immer sehr schwierig, aber das Parlament in der Vergangenheit ist ja durchaus ein relativ bürgernahes Parlament, würde ich jetzt mal sagen, als jemand, der da gearbeitet hat. Ein bisschen gebiased. Aber wie siehst du das? Also wo sind die Einflussmöglichkeiten sowohl für Zivilgesellschaft, aber auch als Bürgerin über die nächsten Monate?
Ja, jetzt gerade in diesem Moment ist es, glaube ich, also es ist ein sehr dynamischer Prozess, um das mal zu sagen, weil er nicht sehr formalisiert ist. Also es ist gerade schon wirklich sehr stark im Team von Ursula von der Leyen, die letztlich überlegen, welche Portfolios gehen an wen und wohin. Und das ist natürlich so ein Moment, ich sag mal, für so Brüssel-Insider, also die jetzt sozusagen, ne, spezifische Interessen haben und sagen, okay, es darf auf gar keinen Fall der belgische Kandidat das und das Portfolio bekommen. Und das ist letztlich schon, glaube ich, im Moment einfach sehr intransparent. In dem Moment, wo die Kommission oder die Kommissarinnen und Kommissare nominiert sind und ins EP gehen, gibt es natürlich mehr Einflussmöglichkeiten. Man kann sich direkt an die Leute wenden, man kann sich aber dann auch an die Europaabgeordneten wenden, die in den jeweiligen Fachausschüssen sitzen. Also der, weiß ich, es wird bestimmt irgendwie eine Art Agrarkommissarin oder Kommissar geben. Dann wendet man sich an Leute, die im Agrarausschuss sitzen, weil die dann den Kommissar befragen werden. Und dass man darauf dann einflusst und sagt so, hey, das Thema ist mir wichtig, bitte fragt ihn doch mal das oder, ne, also das sind so Sachen, die sehr wichtig sind. Und man kann natürlich, das ist schon diese Mission Letter, was ich eingangs gesagt habe, das sind wirklich wichtige Dokumente, weil die Guideline sind und auch das Arbeitsprogramm für jede Kommissarin und jeden Kommissar. Und gut, wir als EBD sind da auch noch mal so ein bisschen so die übergreifenden Beobachterinnen, also vielleicht genau ein kurzes Wort zur europäischen Bewegung. Wir sind letztlich keine Bürgerorganisation, sondern unsere Mitglieder sind Organisationen, also der Gewerkschaftsbund, Deutsche Naturschutzring, aber auch Unternehmensverbände, BDI, DIHK, also wirklich, ich sage immer gerne so quer durch den gesellschaftlichen Gemüsegarten, also Frauenorganisationen, Jugendorganisationen, sehr breit. Und so diese ganzen Themen Parlamentarismus und Demokratie und das sind so diese Grundsatzthemen und dass wir schon auch jetzt auf das EP, auf die Kommission auch zugehen und sagen so, ne, also das Thema Rechtsstaatlichkeit, wie haltet ihr es? Wir gehen auf Verhandlungen zum EU-Haushalt zu, also das nächste 7-jährige EU-Budget. Wird es da weiter die Rechtsstaatskonditionalität geben? Wird das ausgeweitet? Also das sind alles so Fragen, die man jetzt auch in dieser Zeit adressieren muss. Und ich glaube, was für mich schon ganz oben auf der Agenda steht, ist schon, dass dass der Wunsch, dass es mit den EU-Reformen weitergeht, weil das ist etwas, wo ich glaube, gerade die Mehrheit der Mitgliedstaaten und auch in der Kommission und im Parlament der Appetit nicht so riesig ist. Und da ist es halt an uns jetzt als gesellschaftliche Organisation zu sagen, naja, wenn wir eine handlungsfähige Europäische Union sein wollen, müssen wir auch uns reformieren, müssen wir uns anders aufstellen. Und da muss man letztlich aus meiner Sicht auch jetzt Druck machen, gerade in so Zeiten, wo das gerade in den Mitgliedstaaten nicht wirklich eine Mehrheit hat.
Das ist, glaube ich, echt entscheidend. Deswegen, also wir bei Europe Calling machen das auf jeden Fall auch nochmal, wenn die Kandidierenden feststehen zu den Themen, die unseren Zuschauern hier wichtig sind. Und ich habe euch allen auch nochmal die Homepage vom Europaparlament reingepostet, wo ihr dann eure Abgeordneten finden könnt. Und macht das wirklich. Also wenn die Anhörungen starten und ihr merkt, da ist jemand, das ist mir wichtig, dass da was passiert, sei es beim Klimakommissar, sei es beim Umweltkommissar, schreibt den Abgeordneten. Einfach nett, einfach freundlich. Sagen, was euch wichtig ist und was ihr über die Kandidatin, den Kandidaten denkt. Das macht einen Unterschied, durchaus bei den Leuten. Das wird doch gelesen, wenn da hunderte E-Mails reinkommen, von Leuten, die sich was wünschen, von Bürgerinnen und Bürgern, dann macht das einen Unterschied. Also da würde ich das auch nicht zu klein schätzen. Und ich denke, da werden auch noch viele andere in der Zivilgesellschaft und Umweltorganisationen alle miteinander bei ganz verschiedenen Themen dann auch noch Einfluss nehmen. Aber auch jede und jeder Einzelne kann da auch schon Einfluss nehmen. Also man ist da wirklich nicht machtlos. Und ich kann euch das sagen, da, vor 5 Jahren war ich quasi in der Rolle, dass ich in dem Büro gearbeitet habe, dass ich diese ganzen E-Mails bekommen habe. Und das ist schon sowas. Das macht auch Eindruck. Und das geht dann auch bis zu den Abgeordneten. Die wissen das dann auch. Die haben das damals in ihrer Mappe gehabt. Mappen gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. So, aber das ist schon was, tut das. Und wir werden da auch noch mal explizit dazu aufrufen. Jetzt will ich, bevor ihr könnt schon mal anfangen, eure Hände zu heben, wenn ihr das gerne möchtet, wer gerne mündlich was sagen will. Hildegard kommt auf jeden Fall dran, die meldet sich nämlich schon ganz lange. Also nehmt die Gelegenheit und sucht die Handfunktion, wenn ihr noch eine mündliche Frage stellen wollt, auch wenn ich eure schriftlichen drangenommen habe. Ich will aber Lynn noch was fragen, worüber wir am Anfang ja so ganz kurz gesprochen haben. Ist schon, du hast 2014 damals noch bei Jeff ja eine Kampagne gestartet, damit damals die Spitzenkandidierenden im Europawahlkampf in die Talkshows kommen, glaube ich, war das, ja. Und jetzt sind ja 10 Jahre vergangen. Wie ist so deine Einschätzung nach 10 Jahren? Hat sich wirklich was verändert bei der Europaberichterstattung? Gerade wenn wir
Also ich
jetzt auf
finde,
die
also
Situation jetzt gucken.
in meiner subjektiven Wahrnehmung ist es ein Stück weit ehrlicherweise zurückgegangen. Nein, andersrum. Ich glaube, dass die Medien, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien haben sehr viel gemacht zur Europawahl. Das habe ich auch sehr positiv wahrgenommen. Ich glaube allerdings, dass die Parteien als eigentlich die primären Resonanzböden für Politik, sich krass zurückentwickelt haben. Also wenn ich mir irgendwie überlege, so der Wahlkampf 2019, wo wir halt so zwei große, auch wirklich paneuropäische Themen hatten, Klimakrise und Migration, da hatten wir wirklich Ansätze von einem europäischen Wahlkampf, in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Und ich fand, dieser Europawahlkampf war wirklich unterirdisch. Also, dass alle Parteien irgendwie ihre nationale Spitzenpersonal sozusagen plakatiert haben. Nur nicht die CDU. Die CDU hat aber auch nicht mal ihre Kommissionspräsidentin plakatiert, während irgendwie die SPD den Kanzler und die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck plakatiert. Also so, das ist nur das Sichtbare. Aber auch in der Diskussion, ich glaube, dieser ganze Europawahlkampf war ein rein deutscher Wahlkampf. Ich fand es wirklich ganz unterirdisch. Und da kann man dann auch den Medien nicht vorwerfen, sie würden keine gute Arbeit machen, wenn halt die Parteien es auch nicht auf die Kette kriegen. So, und darum finde ich, und das finde ich ehrlich gesagt auch immer als Vertreterin einer gesellschaftlichen Organisation, wenn vor den Europawahlen dann immer so dieses so, ja, was macht ihr denn und ruft ihr auf und auch immer gerne von ParteivertreterInnen. Und ich dann so denke, ja, es ist euer Job. Ganz ehrlich, eigentlich, also ich mache es gerne, mir ist es ein Herzensanliegen. Aber eigentlich ist es nicht unser Job. Ihr macht einfach nicht genug. So, und das ist, finde ich, sowas, ne, klar ist irgendwie Europa auch nochmal was anderes, was man vielleicht auch nochmal mehr transportieren muss, auch medial mehr transportieren muss. Aber solange die Parteien halt einfach einen richtig schlechten Job machen, und auch quer durch die Bank. Ja, muss man sich irgendwie auch nicht wundern.
Ja, ich kann das sehr, sehr stark unterschreiben, was du gesagt hast. Dann gehen wir jetzt mal in die mündlichen Fragen. Wie versprochen, Hildegard, die sich schon ganz lange meldet. Hildegard, bitte deine Fragen. Versucht euch, wir haben jetzt noch so 10 Minuten, versucht euch kurz zu fassen und legt los. Hildegard, bitte. Hildegard, du kannst sprechen. Du musst dich entstummen, du bist schon entstummt. Ja, du könntest, solltest sprechen können. Nein, dann machen wir jetzt, ich lasse dich mal an und dann probieren wir es mal bei Jens Eickschen. Jens, kannst du dich entstummen? Dann kannst du was fragen. Ja, das war richtig, Jens. Nochmal. Jens Eickschen. So, wir lassen jetzt mal, wir haben nicht weitere Hände, wenn sich niemand mehr meldet. Dann. Hildegard?
Ja.
Willst du was fragen? Nein?
Nein.
Ach so, okay, dann nehme ich mal deine Hand wieder runter. So, dann lese ich Jens' Frage einfach vor. Die hat er nämlich auch hier gestellt. Jens fragt: Welchen Stellenwert hat der Ausbau der direkten Demokratie auf europäischer Ebene, wie zum Beispiel den Ausbau der Europäischen Bürgerinitiative zum kompletten Volksgesetzgebungsverfahren mit europäischen Bürgerbegehren und europäischen Bürgerentscheid, ist die Frage von Jens.
Meines Wissens nach ist es jetzt nicht in den Prioritäten von Ursula von der Leyen drin. Also sie hat es zumindest nicht in ihrer Antrittsrede erwähnt. Und ich glaube, aber wahrscheinlich, Max, bist du da auch tiefer drin als ich. Meines Wissens nach ist es, also wir haben ja das Tool der Europäischen Bürgerinitiative und es wird ja auch weiterhin relativ aktiv auch genutzt und die Kommission geht darauf ein. Mir ist es aber ehrlicherweise nicht bekannt, dass es da einen Prozess gibt, dass man das jetzt irgendwie signifikant stärken wollen würde. Wir hatten ja schon bei im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas so eine sozusagen Bürgerinnenbeteiligung. Und das ist schon etwas, was die Kommission stärken will. Also, dass zu so wichtigen Gesetzesinitiativen es dann so Art Bürgerräte, Bürgerinnenräte geben soll. Das schon, aber ich glaube, das Thema direkte Demokratie, Max, korrigier mich, habe ich jetzt nicht gehört, dass man das irgendwie stärken will.
Also es gibt die Leute, die sagen, das, was von der Leyen dazu in der Rede gesagt hat, war alter Wein in neuen Schläuchen. Und es gibt die Leute, die sagen, naja, ist ja wenigstens gut, dass es keine Rückschritte gibt. Aber ich habe jetzt wenige getroffen, die so zu diesem beim Demokratiethema so himmelhoch jauchzend waren. Ich würde auch sagen, also wir bei Europe Coins, das wisst ihr ja auch, wir sind da ja auch Teil der Europäischen BürgerInnenversammlung, die in Athen stattfindet, Ende des Monats. Dazu kriegt ihr auch noch ein Webinar in 2 Wochen, wenn ich das jetzt schon mal anteasern darf. Also da gibt es auf Zivilgesellschaftsebene ganz stark und da gibt es auch im Europaparlament durch viele Leute, die sich darauf einsetzen, es soll eine Gruppe geben zwischen Europaabgeordneten, eine parteiübergreifenden Gruppe, die sich dafür auch nochmal stärker einsetzt, genau für eine lebendigere Demokratie. Also da gibt es gerade vom Parlament aus auch großen Wunsch, das zu machen von vielen. Da kommt es, glaube ich, wirklich gerade bei dem Thema kommt es darauf an, dass was dann letztlich in dem Mission Letter, also in dem Portfolio der Kommissarin für Demokratie dann drinsteht. Also die Kommissarin Swieker, die das vorher gemacht hat aus der Slowakei, die hat sich da relativ stark auch voreingesetzt und war auch bei der Conference for Future of Europe dann doch auch viel mit dabei und die Vizepräsidenten, der Vizepräsident der Zuständige dann auch. Also das hängt doch ganz schön davon ab, was da dann passiert. Und da gilt wieder das, was wir gesagt haben, bei den Anhörungen dann auch da Druck zu machen. Und wenn euch das ein wichtiges Thema ist, schreibt den Abgeordneten im Verfassungsausschuss zum Beispiel, die sich und im genau wahrscheinlich Verfassungsausschuss, die sich damit beschäftigen. So mal die Einschätzung mal dazu. Dazu kriegt ihr auch von uns, das ist ein wichtiges Thema für die nächsten Wochen. Ich nehme jetzt noch mal dran, Marc Oliver Pahl. Marc Oliver.
Ja, guten Abend. Ich hoffe, ihr
Abend.
hört mich.
Ja, sehr gut.
Danke, Lynn, für deinen Überblick. Du hast jetzt so ein bisschen einen Gegensatz zwischen der Wettbewerbsfähigkeit und dem Green Deal aufgemacht. Gibt es aber nicht vielleicht auch eine Schnittmenge zwischen den beiden Themen? Denn wir wollen ja am Ende schon erreichen, dass wir einen Green Deal und Klimaschutz und zirkuläres Wirtschaften haben, aber trotzdem eine wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft.
Danke
Ja,
dir, Lynn.
total. Also, das sollte auch irgendwie, das sollte nicht so rüberkommen, weil ich glaube nämlich, dass beides total gut zusammengeht. Also, dass man eine wettbewerbsfähige Wirtschaft hat, die sozusagen klimaneutral wirtschaftet. So, das ist, finde ich, ein totaler No-Brainer. Ich glaube, wir haben momentan einfach einige sehr große Baustellen in der Europäischen Union. Wie gesagt, ich arbeite im Hauptjob für ein Bundesland, das eine große energieintensive Industrie und Chemieindustrie hat. Und da ist es halt nicht so einfach, von einem Tag dann irgendwie das umzustellen. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich, also wir werden nur in Zukunft erfolgreich sein, wenn wir dann auch die Technologien und die Innovationen einer klimaneutralen Wirtschaft haben. Ansonsten werden wir, das sieht man ja auch heute schon, wird man durch China abgehängt und die sozusagen ihre Industrie, Stichwort Solar, tot subventionieren können. Also ich glaube, da ist es total wichtig, dass man beides zusammendenkt, weil ansonsten werden wir langfristig auf jeden Fall nicht erfolgreich sein. Ich meinte das eher in dem Sinne, dass man sozusagen jetzt da eher den Fokus legt, wie können wir Wettbewerbsfähigkeit schaffen, immer mit dem Ziel der klimaneutralen Wirtschaft. Also es ist eher so eine, in meiner Wahrnehmung auch eher die Akzentverschiebung. Aber das wird man sicherlich dann auch sehen, wenn die ersten Rechtsakte auf dem Tisch liegen. Momentan ist es sozusagen, haben wir viele Reden. Und was genau dann letztlich vorgeschlagen wird, das muss man dann abwarten für, ja, wann, Anfang nächsten Jahres, denke ich, wenn dann die ersten größeren Gesetzespakete irgendwie kommen.
Selbst das, wenn ich da, wenn ich dazu noch sagen darf, ist ja, also das, was von der Leyen im Europaparlament gesagt hat, war ja das, und was da in ihrer Rede und im Text dann davor dann noch stand, hatte der das explizite Ziel, gewählt zu werden. Die Abgeordneten haben das ja morgens um 8 bekommen und dann war mittags um 12 die Abstimmung. So, also da ging es darum, eine Mehrheit zu erzeugen. Jetzt wird es wirklich spannend, was steht dann wirklich in den Mission Letters? Und was steht dann auch später in der Umsetzung drin? Also ich glaube, man muss immer auch mal gucken, für was war das jetzt da, für diese Political Guidelines? Die waren da, um gewählt zu werden von einer möglichst sicheren Mehrheit. Und deswegen sagen ja auch viele so, das ist irgendwie ein bunter Blumenstrauß von irgendwie allem. Deswegen ist schon eine gewisse Spannung da, was jetzt dann in den Mission Letters dann steht. Jetzt haben wir noch zwei neue Hände hier. Einmal Chris Hammond. Chris.
Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank, Frau Dr. Lin, dass Sie diesen kurzen Galopp die ersten Phase von der nächsten Parlament. Meine Frage geht eigentlich um EBD, nämlich welchen Einfluss hat die EBD? Haben Sie überhaupt Einfluss in Brüssel? Vielen
Genau.
Dank.
Das hast du schon ein bisschen beantwortet, Lynn. Danke, Chris. Deswegen, ich hole noch Siegfried rein mit einer zweiten Frage und dann, glaube ich, kannst du die gut als Abschlussfrage mitnehmen. Ich habe auch eine Abschlussfrage für dich. Tut mir leid. Kannst dich schon mal auf eine Frage zu deinem PhD vorbereiten. So, nee, die andere Frage ist weg. Dann kannst du Chris beantworten. Vielleicht, und dann frage ich dich nämlich noch. Das ganz wichtige Thema ist der europäische Haushalt, der jetzt kommt. Und wir kennen das ja in Deutschland, wie Haushaltsverhandlungen laufen. Wie wird das in Europa laufen? Wer kann da auch Einfluss nehmen? Wie ist da so ein bisschen verfahren? Kannst du uns da noch mitnehmen? Weil das ist ja schon, und was ist da auch so politisch zu erwarten mit Sparen und Austerität und so? Also vielleicht noch Chris' Frage und dann so zum Abschluss so ein bisschen Ausblick auf Haushaltsverhandlungen in der Europäischen Union.
Die Mutter aller Verhandlungen, wie man es gerne nennt. Aber genau, erstmal zu Chris. Um ehrlich zu sein, also wir sind die Europäische Bewegung Deutschland. Das heißt, also wir arbeiten vor allem in Berlin und natürlich dann mit deutschen Abgeordneten, mit, ne, sozusagen der Bundesregierung, die ja auch in Brüssel aktiv ist. Aber wir haben jetzt kein Büro in Brüssel. Das macht unsere Dachorganisation, die Europäische Bewegung International, die da sozusagen eine sehr gute Arbeit macht. Aber also wir haben zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, wir haben ein Thema, was uns sehr wichtig ist, das ist die Europakoordinierung. Das ist eher so ein Feinschmecker-Thema. Sozusagen, wie arbeitet die Bundesregierung in Europafragen zusammen? Und ich glaube, da haben wir schon einen ganz guten Einfluss. Und wir sind schon, also wir versuchen immer zu Themen uns einzubringen, die jetzt unsere Mitglieder nicht so stark bespielen. Also Green Deal zum Beispiel ist jetzt nicht unser Leib- und Magenthema, weil da haben wir irgendwie den Naturschutzring, da haben wir also viele Akteure, die da unterwegs sind, aber in den Themen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Parlamentarismus, da ist meine Hoffnung zumindest, dass wir da sehr wohl irgendwie hörbar und sichtbar sind. Genau, zum Haushalt. Ja, das ist, also das wird sehr spannend. Nächstes Jahr, ich glaube, im April ist es momentan geplant, soll sozusagen der erste Entwurf der Kommission veröffentlicht werden, wie der nächste Haushalt aussehen soll. Und das wird in der Tat eine sehr, sehr schwierige Diskussion werden, weil dass das erste Mal ist, also dass ab 2028 letztlich die Zahlung des Wiederaufbaufonds, also die Rückzahlung beginnt. Das heißt, wir haben in Zeiten, wo wir eigentlich ganz große Finanzerfordernisse haben, Verteidigung Ukraine, Wettbewerbsfähigkeit, klimaneutraler Umbau der Industrie oder der Wirtschaft, wir haben große Finanzbedarfe. Gleichzeitig müssen wir mehr Geld zahlen, um den Wiederaufbaufonds zu tilgen. Gleichzeitig ist es natürlich so eine Stimmung in vielen EU-Mitgliedstaaten, wo halt es haushalterisch nicht so ganz zum Besten steht, um das mal so flapsig zu sagen. Das heißt, ich glaube, das Bedürfnis, noch mehr Geld zu zahlen, was man eigentlich bräuchte, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Weil wenn man sieht, also der Kuchen wird halt gerade kleiner, wenn man die Zinsen und die Tilgung des Wiederaufbaufonds hat, die vielen Erfordernisse. Also es wird eine wirklich sehr, sehr schwierige Diskussion. Es wird auch wieder eine Diskussion geben zu neuen Eigenmitteln, also dass die Europäische Union eine Art von Steuer oder Abgabe erhebt, was dann direkt in den Haushalt fließt. Auch das, ich will da immer nicht so, ich bin da manchmal so ein bisschen zynisch, wenn man so ein paar dieser Verhandlungen mitgemacht hat und so denkt, na ja, da wird jedes Mal drüber diskutiert, am Ende kommt halt eh nichts. Ich will mich aber von diesem Zynismus nicht leiten lassen. Ich hoffe, dass man da jetzt endlich mal auch vorankommt und sagt, okay, wir brauchen eigentlich auch neue Eigenmittel, weil die Mitgliedstaaten werden einfach nicht mehr zahlen. Ne, wir müssen den Kuchen wieder vergrößern, um letztlich sozusagen diese großen Themen, also die einfach nach Finanzierung bedürfen, dann auch hinzubekommen. Aber ja, das werden ab Mitte nächsten Jahres wird, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Debatte, weil erstmal denkt man, naja, Haushalt, irgendwie Excel-Sheets und Zahlen ist irgendwie nicht so sexy. Aber es ist halt letztlich die Grundlage von Politik. Geld ist die Grundlage von Politik. Und genau, vielleicht macht ihr dazu dann auch mal ein Webinar, wenn es soweit ist.
Befürchte nicht nur eins, weil
Ja.
ich will dazu noch sagen, was ja auch total spannend ist, was du zu den Eigenmitteln sagst, und war bei uns schon öfter Thema, aber es kommt dann ja der ETS2, also der Emissionshandel, der ja an sich schon jedenfalls teilweise ins EU-Budget dann reingeht. Das ist ja spannend, und das ist ja schon spannend, dass da ja schon eine Pandemie dazwischen. Wir vergessen das ja, also man vergisst, wenn man nicht dauernd drüber redet, vergisst man es manchmal so ein bisschen, auch wenn es weh tut. Und da hat die Europäische Union ja viele Dinge gemacht, also gemeinsame Kreditaufnahme und so Geschichten. Also ich finde das schon, also ich finde es schon sehr spannend. Mal gucken, wie viele sich daran erinnern und ob das auch was verändert hat für die Haushaltsverhandlungen. Weiß nicht, ob du da nochmal sagen kannst, wird das vielleicht der Kuchen dadurch größer, dass wir als Europäische Union Kredite aufnehmen?
Also diese Fragen müssen ja einstimmig entschieden werden. Und ich glaube, es gibt einige Mitgliedstaaten, die da sehr starke rote Linien schon gezogen haben. Also ich glaube, man wird jetzt erstmal abwarten. Ende 2026 läuft der Wiederaufbaufonds aus. Also dann sozusagen müssen die Mittel ausgegeben werden. Dann wird man sich sicherlich auch anschauen, wie wurden die Mittel ausgegeben? Was für Effekte hatte das? Aber ich glaube, dass, also wenn, dann wird es kein Selbstläufer. So, und dann, so gut, wir haben in Deutschland einen Finanzminister, der sich ja eh schon sehr klar geäußert hat, aber gut, es gibt zwischendurch noch Bundestagswahlen, also ne, so, es ist alles im Fluss. Aber ja, ich würde da jetzt keine, also momentan sehe ich da keine überragende Wahrscheinlichkeit, aber ich glaube, dass man schon auch wirklich gucken muss. Und mein Eindruck ist auch, dass der Next Gen EU, also der Wiederaufbaufonds, schon einen Effekt hatte und dass man dann einfach nochmal so in die Diskussion auf Basis von Tatsachen und Fakten irgendwie gehen muss.
Das ist, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort für ein für ein Webinar, das ganz viele Tatsachen, viele Fakten, aber durchaus auch ein bisschen Spekulation hatte, weil wir es alle nicht genau wissen. Aber ich glaube, heute ist sehr klar geworden, was die nächsten Monate passiert, was nicht passiert, was auf dem Spiel steht. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir und danke euch allen für die vielen Fragen und die Beteiligung. Wie ich schon angekündigt habe, Europe Calling geht in 2 Wochen weiter. Und zwar am 12. September machen wir das größte europäische Webinar, das wir je gemacht haben, also mit den meisten Sprachen. Wir werden wahrscheinlich 6 oder 7 Sprachen haben, weil es darum geht, dass Ende September die erste europäische BürgerInnenversammlung transnational stattfindet in Athen, bei der wir auch beteiligt sind. Und wir schauen uns deswegen in 2 Wochen an, wie BürgerInnenversammlungen in Europa auf kommunaler Ebene, auch auf globaler Ebene einen Einfluss gehabt haben auf Politik und wie sie vielleicht nicht gehabt haben und wie eine europäische BürgerInnenversammlung eine permanente, also eine dauerhafte, das vielleicht ändern könnte. Das ist super spannend. Thema, Link habe ich euch jetzt mal in den Chat gepostet. Seid auf jeden Fall dabei. Das wird ein ganz großes europäisches Erlebnis da mit ganz vielen Leuten. Da werden ja auch die Leute dabei sein, die da zufällig reingelost worden sind aus ganz Europa in die Bürgerversammlung, BürgerInnenversammlung in Athen. Also es wird spannend. Seid ihr dabei und E-Mail kriegt ihr natürlich dann auch nochmal und natürlich auch die Aufzeichnung von heute Abend. In diesem Sinne, bis zum nächsten Europe Calling. Vielen Dank und danke dir, Lynn. Danke euch allen. Schönen Abend.
Gut
Tschüss.
gemacht. Ciao.